Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zur 493. Ausgabe der Radiozeit hier auf rockradio.de, der Welle eures Vertrauens. Heute wieder mit einem langen Interview und guter Musik und ein paar Neuheiten. Länger wollen wir nicht quatschen, los geht's, hier ist Antichrist. Vom Rockradio. Heute habe ich den Sid von Antichrist mal wieder am Telefon. Hi, Sid.
Hallo, Kurt. Schön, dich zu hören.
Sid, du hast, oder besser gesagt ihr, denn ich muss ja Ayuma, deine Lebensgefährte, mit dazu zählen, eine neue CD am Start, die heißt Foxfire.
Ja.
Wie kommt es zu dem Namen?
Foxfire ist der englische Begriff für ein Naturphänomen, und zwar wenn Pilze im Kreis wachsen. Das können manchmal richtig große Kreise sein, bis zu 2-3 Meter. Und im englischsprachigen Raum wird das als Fuchsfeuer bezeichnet. Und ich finde diese Naturerscheinung immer so faszinierend, zumal Pilze sowieso ganz faszinierende Wesen sind, dass das irgendwie die Inspiration zu diesem Albumtitel gab, denn ich halte mich sehr gern draußen in der Natur auf. Und wie gesagt, diese Pilzkreise üben immer eine ganz besondere Faszination auf mich aus.
Ja, so einen hatte ich auch bei mir im Garten. Bei uns heißen sie Hexenkreise. Ja, also der war auch etwa so 2,5 bis 3 Meter im Durchmesser.
Ja, vor allem, die poppen ja über Nacht auf. Ne? An einem Tag ist nichts und an einem anderen Tag sind sie plötzlich da. Ich finde es absolut faszinierend.
Ja, und dann erklärt sich natürlich einiges, denn du hast jede Menge Stücke auf diesem Album, die auch recht bunt gemischt sind. Und da wollen wir mal ein bisschen drauf eingehen. Allerdings vorweg erstmal, wir haben uns in Hinsicht von Musik, wenn du so willst, 2012 das letzte Mal gesprochen. Das ist schon verdammt lange her. Und dann hatten wir ja noch das Gespräch über digital analog 2017, wofür ich dir immer noch sehr dankbar bin, weil du ziemlich klar und konsequent gesagt hast, warum du diese Veröffentlichung nur noch digital machst. Wir müssen gleich für unsere Leute auch sagen, das, was ihr gleich alles hören werdet, in der Radiosendung zum Beispiel, gibt es alles praktisch nur auf den Download-Portalen. Vielleicht kannst du eben einmal sagen, wenn einer sagt, oh, die Musik gefällt mir, wo kann man die jetzt bekommen?
Das Album ist erhältlich auf allen Download-Portalen, wie du schon erwähnt hast, ob das jetzt Amazon ist oder auch iTunes, alles verfügbar. Am liebsten habe ich es allerdings wirklich über Bandcamp, denn Bandcamp ist quasi ein Portal, über das Musiker ihre digitalen Veröffentlichungen selbst steuern können. Und da habe ich dann auch die Möglichkeit, das ganze Cover-Artwork beizufügen, das es eben dann bei Amazon oder iTunes in dieser Form nicht gibt. Und über Bandcamp können sich die Interessenten bzw. die Käufer des Albums dann auch das komplette Cover-Artwork runterladen, sofern Interesse daran besteht.
Wir haben uns ja vor 3 Jahren, wie gesagt, über Vor- und Nachteile unterhalten. Und wenn ich jetzt sehe, wie lange du schon digital arbeitest, wie sind denn so deine Erfahrungen der letzten Jahre damit? Das würde mich jetzt natürlich auch interessieren, bevor wir aufs Album einsteigen.
Ja, also ich kann natürlich nur für meine Perspektive sprechen. Anticrisis hat ja so einen kleinen besonderen Status, weil wir ein ausschließliches Studioprojekt sind. Sprich, wir machen keine Live-Auftritte. Das heißt, unsere gesamten Publicity-Aktivitäten finden sowieso nur über das Netz statt. Und somit haben wir mit dem digitalen Vertrieb eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir stellen allerdings fest, dass sich die Albumkäufe immer mehr in Richtung Streaming verlagern. Also die Verkaufszahlen gehen zurück, dafür steigen die Streaming-Zahlen umso mehr an.
Die Streaming-Zahlen sind aber, glaube ich, finanziell nicht so interessant für euch, ne, oder?
Nö, überhaupt nicht. Nee, also da kommen vielleicht alle 3 Monate mal 50 oder 60 € bei rum. Und das ist, wenn ich es mit anderen Kollegen aus dem Bereich vergleiche, schon recht gut. Aber leben kann man davon definitiv nicht.
Frage ist ja, wir hatten uns ja damals auch schon unterhalten, warum man sich überhaupt von diesen CDs verabschiedet. Vielleicht können wir da noch so eine Art kleines Update machen. Also ich bin nach wie vor immer noch der Meinung, dass CDs besser sind. Ich kann es mal von meiner Warte sagen und dann solltest du auch deine Position sagen. Von meiner Warte ist es so, jeder, der sich die Mühe macht, uns eine CD zu schicken, wo ich das fertige Produkt sehen kann, also liebevolles Digipack, entsprechend die Blätter dabei. Ich weiß, dass wenn es gepresst ist, es auch nicht manipuliert ist, im Normalfall jedenfalls. Und es hat noch einen anderen Vorteil, das Ding liegt physisch auf meinem Schreibtisch. Es nimmt mir Platz weg. Also schmeiße ich es entweder in die Tonne oder ich bearbeite es. Aber ich muss mich damit beschäftigen. Bei Digitalen erlebe ich es bei Kollegen ganz oft, da wird der Schreibtisch praktisch in einem Rutsch aufgeräumt. Da wird teilweise, ich will keinem was unterstellen, aber da wird teilweise kaum richtig reingehört und weg ist es. Digital aufräumen geht schnell, einfach und problemlos, während man, sage ich mal, die Hemmschwelle bei einem richtigen Projekt oder Produkt natürlich, sagen wir mal, höher hängt. Wir haben also damit beste Erfahrungen gemacht. Diese Problematik, die sich jetzt aber durch die Streaming-Dienste, glaube ich, auch tatsächlich verschärft, weil die Anteile ja sinken, was die Musiker kriegen. Wie ist das jetzt für dich?
Also ich kann deine Position nachvollziehen und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern man muss von der Situation des Künstlers letztendlich ausgehen.
Um den geht es ja auch, der soll ja weitermachen können.
Richtig. Wenn ich als Künstler eine Plattenfirma im Rücken habe, die über einen Werbeetat verfügt, die Anzeigen schalten kann in den relevanten Musikblättern, obwohl es denen mittlerweile auch nicht mehr so gut geht. Aber wie gesagt, wenn ich einen Werbeetat habe und entsprechend eine Neuveröffentlichung bewerben kann, dann lohnt sich natürlich auch die CD-Pressung, denn ich kann davon ausgehen, dass ich doch eine gewisse Anzahl von CDs verkaufen kann. Künstler wie Anticrisis, die ohne Label dastehen, die quasi alles in Eigenregie machen müssen und die dazu nicht live auftreten, für die ist eine CD definitiv ein Verlustgeschäft. Denn du gehst erstmal in die Vorkasse, wenn du noch was Aufwendiges machen willst, wie Digipack, versenkst du da gut und gerne mal für eine Kleinauflage bis zu 10.000 €, bis das ganze Ding steht. Und dann hast du einen Stapel CDs in deinem Wohnzimmer stehen und jetzt musst du dich auch noch um den Verkauf kümmern. Du musst einen Store einrichten auf deiner Website, der muss rechtssicher sein, auch nicht so ganz einfach in Deutschland. Dann musst du dich um Versand und Verpackung kümmern, wenn das gut läuft, was ja jedem gegönnt ist. Dann musst du eigentlich schon wieder jemand abstellen, der sich nur um Versand, Verpackung und das gesamte Bestellwesen kümmert. Das geht alles ins Geld und in die Zeit, die dir dann letztendlich fürs Musikmachen fehlt. Wenn ich eine digitale Veröffentlichung mache, dann habe ich zwar eine Woche Arbeit, bis das Teil auf allen Plattformen zu finden ist, aber danach habe ich Ruhe. Und die Dateien selbst, die Sounddateien werden auch nicht manipuliert. Ich stelle auf Bandcamp die Original-WAV-Files zur Verfügung, also genau die Files, die auch im Presswerk auf der CD landen würden. Besser kannst du es eigentlich nicht kriegen.
Your soft warm hand caressed mine.
Ja, deshalb frage ich ja. Wie ist es denn jetzt? Nehmen wir mal an, es könnte ja sein, dass sich eine digitale Veröffentlichung, sagen wir mal, richtig gut verkauft. Und gibt es da nicht dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, mit Lizenzen pressen lassen oder wie sieht das aus? Ich meine, gut, du hast dich jetzt bis jetzt damit noch nicht beschäftigen brauchen, aber es könnte ja sein, dass, sagen wir mal, gerade jetzt diese Scheibe, ich übertreibe es jetzt mal, ein Radiohit beinhaltet. Und jetzt kommt irgendjemand und sagt, würde ich gerne auf Platte haben oder auf dem Sampler. Wie sieht denn das aus?
Habe ich kein Problem damit. Das gab es auch mit Not Fade Away, unserem vorletzten Album. Da hat ein russisches Label angefragt, ob sie eine Lizenzpressung nur für Russland und die Ukraine machen können. Und ich habe das entsprechend genehmigt und von daher war das überhaupt kein Thema. Nur damit hatte ich dann keine Arbeit. Sprich, da haben die eben alles übernommen.
Hattest du denn wenigstens damit einigermaßen Erfolg oder war das eher Promo zu sehen sozusagen? Also geltlich meine ich jetzt.
Ja, es war nur eine Auflage von 500 Stück, also das ist wirklich nicht die Welt. Die Auflage ist weg, von daher ein schöner Erfolg. Aber wie gesagt, das sind alles keine Summen, wo man sagen kann, davon kann ich als Musiker meinen Lebensunterhalt bestreiten. Was ich aber wiederum auch nicht schlecht finde, denn in dem Moment, wo du als Musiker deinen Lebensunterhalt bestreiten musst, begibst du dich in eine gewisse Abhängigkeit, die gerade jetzt in Corona-Zeiten wirklich wirtschaftlich äußerst bedrohlich werden kann.
Aber wir wollen jetzt natürlich nicht einen zweiten Teil der Digitaldiskussion machen, sondern das war jetzt quasi ein Update. Wir kommen mal zu dem Album. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass es mal wieder was gibt von euch. Über welchen Zeitraum ist das denn entstanden? Denn wie gesagt, wir haben uns 2012 unterhalten. Du wirst ja in der Zeit einiges gemacht haben. Es gab ja auch noch ein digitales Album zwischendurch. Da hatten wir aber kein Interview.
Ja.
Wie ist es denn jetzt? Aus welchem Zeitraum stammen die Stücke hier auf Foxfire?
Die sind tatsächlich in den letzten 8 Jahren entstanden, bis auf die Neufassung von Goodbye to Jane. Die ist natürlich schon älteren Datums. Die wollten wir aber unbedingt aufnehmen, weil wir quasi mit dem nachfolgenden Stück eine Art Fortsetzung der Geschichte von Jane geschrieben haben. Und damit das Ganze einen Sinn ergibt, haben wir uns eben nochmal entschieden, auch die ursprüngliche Version von Goodbye to Jane nochmal aufzunehmen, aber in stark veränderter Form. Also ich denke, das hast du gehört, dass das mit der Version, die man noch von Perfume kennt, nichts mehr zu tun hat.
Sagen wir mal so, dann gehen wir mal etwas anders vor, weil wenn wir schon von dem Stück sprechen, was ich also auch in jedem Fall im Radio angesprochen hätte, Goodbye to Jane ist ja ein sehr starker Song. Vielleicht kannst du mal sagen, also es geht da ja um Missbrauch, ne?
Genau. Um das Thema Kindesmissbrauch, geschrieben aus der Perspektive des betroffenen Kindes, das aufgrund der Missbrauchserfahrung zur Selbsttötung schreitet.
Sehr stark gesungen übrigens von Ayuma, muss ich schon sagen. Also weil man merkt, dass da in jeder Phase die Emotionen mitschwingen. Also unheimlich einfühlsam. Und danach kam ja, also als allerletztes Stück, Jane's Redemption.
Genau.
Da hat man erst erwartet, dass es vielleicht nur ein Instrumentalstück ist, aber es gibt ja dann doch noch Gesang. Was steht dahinter, hinter diesem Stück? Das würde ja geradezu schreien, irgendwo bei einer Organisation auch Verwendung zu finden, die sich für die Opfer einsetzt. Und also das wäre ja geradezu ein Song für karitative Sachen, der ein bisschen mal mehr bietet als nur so ein Tralala.
Das ist richtig. Allerdings bezweifle ich, ob Jane's Redemption dafür geeignet ist, denn da kommt eine sehr spirituelle Note auch mit ins Spiel. Wir haben den Gedanken weitergesponnen, Ayuma und ich. Was wäre denn, was passiert mit einer Seele, die so schlimme Missbrauchserfahrungen erlebt hat? Will sie Rache? Will sie in irgendeiner Form eine Beileidskundgebung? Und wir kamen zu dem Schluss, nein, diese Seele ist nach dem Tod endlich frei. Und kann endlich ohne Schmerz und ohne Tränen leben und wird deshalb sogar ein Gefühl von Freiheit empfinden. Das wollten wir an der Stelle entsprechend umsetzen.
Aber das ist ja nichts Schlimmes und ich glaube nicht, dass das ein Grund sein könnte, das nicht zu nehmen. Denn ich meine, sagen wir mal so, die Wirklichkeit ist doch jeden Tag dabei, sich selbst zu überholen. Immer schlimmere Fälle, immer größere Fälle, immer breiter. Ich sag mal so, jetzt, wo viele erst anfangen, auch darüber zu sprechen, zum Beispiel Missbrauch in der Kirche und was weiß ich, wo nach Jahren und Jahrzehnten oder hier in der Hollywood-Szene oder so, wo man merkt, dass das also Leute wirklich auch lebenslang begleitet, weiß ich nicht, ob man sagen würde, okay, da singen die jetzt darüber, dass die Seele befreit ist, also die werden sich jetzt alle töten. Ich finde, dass gerade das jetzt hier ein ziemlich guter Beitrag wäre, um diese Problematik von allen Seiten zu beleuchten.
Ja, auf jeden Fall. Nur ob wir in letztendlich mit Shane's Redemption den Weg einschlagen, der für die Opfer genau der richtige wäre, nämlich, wie du sagst, wenn es um Missbrauch in der Kirche geht, dass sich die Täter zu ihrer Schuld bekennen, dass hier endlich auch mal von staatlicher Seite aufgeräumt wird, dass es keine rechtsfreien Räume in einer Kirche geben darf, dass dort die Täter zur Verantwortung gezogen werden müssen. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Nur wir wollten es in Shane's Redemption aus der, im Grunde genommen aus der jenseitigen Perspektive des Opfers auch mal darstellen. Und in Shane's Redemption geht es einfach darum, dass es dem Mädchen wirklich egal ist, was mit dem Täter passiert oder ob es uns, den Hinterbliebenen, leid tut, sondern das Mädchen sieht einfach, ich bin endlich frei. Ich habe diesen Mist hinter mir und lass mich jetzt einfach in Ruhe.
Aber das ist, wie gesagt, finde ich ja nachfühlbar. Und wenn es jetzt, sagen wir mal, ist ja nur so ein Gedanke von mir, angenommen, es käme jetzt auf so einen Sampler über, mit solchen Sachen, dann wäre ja sicherlich auch Raum für einige Zeilen des Schreibers, also des Komponisten. Und ich würde es sehr gut finden, wenn auch Platz für so etwas wäre. Weil entweder sind ja solche Sampler oder solche Aktionen nur immer anklagend in einer Richtung, so nach dem Motto, verurteilt sie, greift sie oder sonst was. Oder es ist ganz sanft, nur auf die Opfer und praktisch nur anklagend. Da fehlt mir genau diese Seite ein bisschen. Das soll ja nichts verharmlosen, das soll ja nichts verschönern, sondern soll ja nur zeigen, ja, im Prinzip, wie belastend das ist, dass so ein Kind möglicherweise tatsächlich erst frei ist, wenn es tot ist. Das klingt hart, aber das, was ihr meint oder was ihr damit aussagen wollt oder wie es der Seele geht, das ist doch, ich meine, das haben schon vor 3000 Jahren die griechischen Philosophen gemacht, die sich Gedanken gemacht haben um die Seelenbefindlichkeit der Menschen. Also mich hat das sehr beeindruckt. Ich fände es schade, wenn so etwas mal nicht zur Diskussion käme.
Freut mich sehr, dass das so entsprechend bei dir ankam, denn genau das war unsere Intention. Wir wollten nicht für das Opfer sprechen, sondern das Opfer selbst zu Wort kommen lassen. Ja. Und wenn wir das Angebot bekommen würden auf einen Sendler, der zum Beispiel Gewalt gegen Frauen in irgendeiner Form zum Thema hat und sich da politisch engagiert, sind wir sofort dabei, denn das ist uns auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen.
Also dann verspreche ich dir hiermit, dass ich mich mal ein bisschen umhören würde, weil ich würde das sehr gut finden, wenn dieser Tupfer spezielle Farbe dabei kommt. Es ist ja nichts Schlimmeres, als wenn man nachher nur in irgendwelchen starren Formen arbeiten kann und man praktisch aus der Szene schon selbst sagt, nö, das nehmen wir nicht, das passt da nicht rein. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Damit sind wir jetzt schon gleich bei den letzten beiden Stücken und für mich auch mit beeindruckendsten Stücken gelandet, aber die CD beinhaltet ja noch mehr. Ihr fangt ja recht fröhlich an mit dem Starfish, also den Seestern, und bei Leuten meines Alters löst das immer was aus. Früher, wenn man irgendwo mit der Schule unterwegs war und dann an der Nordsee, dann konnte man sich diese getrockneten Seesterne kaufen, was ja heute also ein Unding ist. Was wolltest du mit dem Stückchen sagen? Also es kommt ja recht fröhlich daher.
Also für mich ist es eher ein melancholisches Stück. Es ist die Stimmung, die man abends hat, wenn man am Ostseestrand entlangläuft und einfach all die Muscheln und Seesterne am Strand sieht und über die Vergänglichkeit des Lebens nachdenkt. Ich bin ja langsam auch in dem Alter, wo man schon mal im Grunde genommen das Alterswerk in Angriff nimmt oder auch mal aufs eigene Leben zurückblickt. Und da ja schleicht sich dann so eine gewisse Retrospektive ein, die in allen Songs auch mit reinspielt an der Stelle.
Also ich fand das gar nicht so melancholisch, okay. Aber schön, ja, letztendlich ist unterstreicht das ja das sogar noch. Also es löst bei jedem so eigene Erinnerungen oder eigene Emotionen aus. Ja, da habe ich auch gedacht. Da hat er gleich schon mal locker was gefunden. Okay, ich meine, soll der Hörer sich selber Gedanken machen? Das Stück kommt ja auch im Radio. Dann geht's ja weiter. Das war Romeo, der meiner Meinung nach der radiotauglichste ist. Da habe ich gedacht, guck, jetzt macht es jetzt richtig einen auf Mainstream. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, auch Romeo, auch wenn du ihn für sehr kommerziell hältst, auch der hat so seine Wurzeln im Punk, vielleicht eher im Punk von amerikanischen Pop-Punk-Bands als jetzt im britischen Ur-Punk. Und in dem Song mache ich mich eigentlich über mich selbst lustig, denn ich neigte früher dazu, ein sehr romantisch gestrickter Typ zu sein, sprich, ich versuchte die Partnerin auf Händen zu tragen und unter ihrem Balkon zu singen, im übertragenen Sinne. Irgendwann habe ich gemerkt, nee, du, Alter, das ist eigentlich Blödsinn, weil du gaukelst der Partnerin was vor, was sich so überhaupt nicht aufrechterhalten lässt und was auch schädlich ist. Denn man kann nicht 24 Stunden am Tag ein Held aus einer Shakespeare-Romanze sein, sondern man ist auch mal ganz normal Mensch. Und in diesem Song nehme ich mich da ein bisschen selbst auf die Schippe und sage, Alter, es ist Zeit, mal diesen ganzen Schwanz beiseite zu lassen und dich einfach so zu präsentieren, wie du bist, nämlich als ein Mensch mit Ecken und Kanten, mit Stärken und Schwächen.
Fand ich aber sehr eingängig. Dann kommt etwas, da habe ich ja richtig abgeschnallt, und zwar Gravity on Mars. Da hat Ayuma ja eine musikalische Glanzleistung hingelegt. Das ist ja der Hammer.
Dankeschön. Freut mich, wenn dir das so gut gefällt. Ja, es ist ein wirklich wunderschöner Song, im Grunde genommen über eine gescheiterte Beziehung. Am Anfang einer Beziehung hat man immer hochfliegende Pläne, man spricht von ewiger Liebe und man ist ständig auf Wolke 7, aber irgendwann muss die Beziehung auch ihre Alltagstauglichkeit beweisen. Und das ist dann, wenn die Gravität zuschlägt. Was passiert, wenn die hochtrabenden romantischen Gefühle mal weg sind und man sich einfach gemeinsam dem Problem des Alltags stellen muss? Wenn es also nicht mehr Saint-Exupéry hat es mal schön ausgedrückt im kleinen Prinzen, dass es in Liebe nicht nur darum geht, sich einander anzuschauen, sondern gemeinsam in die gleiche Richtung zu schauen. Genau davon handelt dieser Song eben, über die Beziehung, die an den Ansprüchen der Wirklichkeit zerbricht.
Also für mich ist das eigentlich so der beste Song von der ganzen CD. Persönlicher Geschmack, weil es unglaublich gut gemacht ist. Erinnert auch ein bisschen an die früheren Sachen von dir. Also da ist richtig was drin. Wir haben ja dann noch ein paar andere Sachen. Und zwar Last Night ist ja schon wieder etwas rockiger.
Ja, ich wollte ja, wie ich schon erwähnte, so ein bisschen Rückblick auf mein Leben halten. Und ich wurde definitiv musikalisch in der Punk-Szene groß. 76, 77, in der Zeit, in der ich auch in London war. Das hat mich unheimlich geprägt. Und ich wollte dieser Zeit auch ein bisschen Tribut zollen. Und Last Night ist der musikalische Verweis auf diese frühen Punk-Wurzeln. Da geht es nochmal ordentlich zur Sache. Und natürlich handelt auch dieser Song, wie doch einige Stücke auf diesem Album, von einer zerbrochenen Beziehung, in der man darauf wartet, dass der Partner endlich mal reagiert, aber es kommt keine Reaktion und irgendwann wird man stinkwütend darüber und diese Wut kulminiert in dem Song Last Night.
Dann haben wir ja noch No Going Back, wo Ayuma fast schon japanisch-chinesische Anklänge hat.
Ja, Ayuma ist eine sehr variable Sängerin. Das schätze ich auch unheimlich an ihr, weil sie bei jedem Song eigentlich genau wissen will, um was er geht. Also wovon handelt die Nummer? Denn sie will sich wie eine Schauspielerin reinfallen lassen, um dann genau die Stimmung des Songs wiederzugeben. Und in No Going Back hat sie das auch perfekt gemacht mit dieser zarten Zerbrechlichkeit. Nämlich in dem Song geht es darum, dass man erkennt, man würde gern eine Beziehung, die am Ende ist, wieder aufleben lassen. Man würde gerne zurückgehen, aber irgendwas verhindert dieses Zurückgehen, und zwar von beiden Seiten. Man hat eine gewisse Grenze überschritten, die es dem Paar nicht mehr ermöglicht, nochmal von vorne anzufangen. Und da schwingt Bedauern mit, denn da ist kein Hass oder keine Wut mehr im Spiel, sondern einfach nur Erinnerung an die schöne gemeinsame Zeit und das Bedauern darüber, dass man es nicht mehr zurückholen kann.
Naja gut, aber ich meine, wie es so schön heißt, Erinnerungen bleiben einem ja. Das ist ja immerhin dann noch das gewisse Tröstliche dabei, letztendlich.
Richtig.
Du hast dann noch, also wir können oder wollen mal nicht auf jeden Song eingehen, ein bisschen Überraschung soll für die Hörer ja auch bleiben. Aber da gibt es After the War. Das ist ziemlich dramatisch angelegt. Vielleicht kannst du zu dem Song noch was sagen.
Ja, wir neigen bei Antichrist ja immer wieder mal dazu, dystopische Songs auf einem Album unterzubringen. Und After the War behandelt quasi die Zeit nach einem möglichen Dritten Weltkrieg. Was bleibt übrig? Wir haben im Moment leider viele Brandstifter in der Welt, ob es ein Donald Trump ist oder ob es ein Wladimir Putin oder ein Erdogan ist. Diese Leute zündeln. Und wenn es wirklich mal knallen sollte, dann haben wir, glaube ich, als Menschheit diesmal keine Überlebenschance mehr. Denn dann sind die Lebensgrundlagen endgültig zerstört aufgrund der Waffen, die uns leider heutzutage zur Verfügung stehen.
Das ist ja sowieso der Punkt, wenn man sich überlegt, man hat 89 die Hoffnung gehabt, die Blöcke sind jetzt weg, jetzt könnte es Frieden geben, aber die Menschheit schafft es immer wieder, sich da was Neues zu geben. Dann sieht man in irgendwelchen Tierfilmen, dass es schon vor 100 Millionen Jahren Zecken gegeben hat, die es überlebt haben. Die Frage ist dann wirklich, ob wir nicht bei der, sagen wir mal, beim Patienten Erde eigentlich nur eine kurze Krankheit sind und ob es dann nicht logisch ist, dass wir dann wieder verschwinden. Und irgendwie wundert man sich doch, man fragt sich doch, dass solche Politiker, haben die keine Kinder, haben die keine Enkel, ist denen alles egal?
race out of me. From a distance I can see, but the world lies quiet. There's no denying we've been gone too far. Wasteland all around, but we felt safe and sound. To act like gods, like imperious conquest doors. All our violence floating down like leaves in the rain. We've been walking this world for much too long. Now it's our turn to fall.
Es ist doch schon komisch, oder?
Richtig. Und ich denke, der Mensch neigt leider nicht dazu, langfristig oder vernünftig zu handeln, sondern ist immer nur auf den kurzfristigen Profit aus. Und aufgrund dessen zerstören wir unsere eigene Lebensgrundlage und werden, wie du schon sagst, früher oder später von dem Planeten verschwinden, denn jede Lebensart oder Lebensform, die ihre eigene Lebensgrundlage zerstört, hat im Rahmen der Evolution eigentlich recht wenig Chancen, noch weiter bestehen bleiben zu können.
Ja, also auf jeden Fall, das ist eines der dramatischen, auch tollen Stücke, gar keine Frage. Schön ist, dass auch durchaus andere Sachen zu finden sind. Also wenn ich zum Beispiel Shelley Waiting nehme, der ist ja auch richtig schön flockig zum Hören und sagt alles aus, da brauchen wir auch nicht, glaube ich, näher darauf eingehen. Das sollen sich die Leute mal gönnen. Schön sind auch, dass du genauso gut rockige Sachen hast. Wenn ich also Sandman Terriana höre, das ist also eine Art Wundertüte, kann man sagen.
Wie gesagt, es stand im Vordergrund, ich wollte Rückblick auf mein Leben halten in diesen Songs. Und mein Leben besteht aus so vielen Facetten, wie wahrscheinlich das von vielen Menschen, aber die wollte ich auch musikalisch zum Ausdruck bringen. Und da finden dann die Punkrock-inspirierten Songs wie Sandman Terriana oder Last Night genauso ihren Platz wie elektronische Balladen, wie zum Beispiel No Going Back oder Et in Arcadia Ego. Das alles rundet die Persönlichkeit des Songschreibers, also in dem Fall meiner Person, ab.
Kein einziger Song ist langweilig, das möchte ich mal gleich vorweg sagen. Also das heißt, also man merkt schon, dass du eine Auswahl getroffen hast und das würde mich jetzt interessieren. Du musst ja wahrscheinlich einen unendlichen Pool an Stücken haben. Wie geht man dann ran und sagt, okay, auf so eine CD gehen halt eben nur 79 Minuten, denn daran muss man sich erstmal orientieren, falls es sich einer brennt. Will und dann mit Booklet und allem drum und dran, also siehe Bandcamp, was du vorhin schon sagtest. Wie gehst du dann daran? Ich meine, du hättest ja auch sagen können, ich mache jetzt nur eine CD mit rockigen, die Welt aufrüttelnden Lieder, aber das ist ja hier nicht, sondern es ist ja bunt gemischt. Wie gehst du daran?
Da gibt es kein Rezept. Ich gehe da gemeinsam mit Ayoma einfach nach Bauchgefühl ran. Wie du schon sagst, wir haben einen Pool von Songs und stellen fest, hey, jetzt könnte man langsam mal an ein Album denken. Und dann kommt so die interne Qualitätskontrolle, denn natürlich ist nicht jedes Stück, das wir machen, der absolute Brüller. Bei manchen stellen wir fest, das war eine gute Idee zu der Zeit, in der Song entstanden ist, aber irgendwie hat er den Test der Zeit nicht bestanden und passt irgendwie nicht zu dem Konzept des Albums und somit fällt so ein Stück dann raus. Letztendlich entscheiden wir uns für die Stücke, von denen wir beide nach mehrmaligem Hören und wenn du deine Stücke selbst produzierst und masterst, hörst du sie zwangsläufig mehrmalig. Wenn sie dir dann nicht zu den Ohren rauskommen, dann kann man sie auch dem Hörer zumuten. Und vor allem stand bei uns auch im Vordergrund bei dieser Geschichte, wir möchten gern den Hörer immer wieder überraschen. Ich finde nichts langweiliger als ein Album, bei dem ich schon weiß, wie das nächste Stück klingen wird. Also nichts gegen Bands wie AC/DC, die ich sehr bewundere vom musikalischen Können her. Das muss man erst mal bringen, was die machen. Aber ein Album voller AC/DC-Songs ist für mich die langweiligste Geschichte der Welt, denn ich weiß genau, wie der nächste Song klingen wird. Das sind keine Überraschungen drin. Und ich fand es schon immer schön, wenn Künstler wie zum Beispiel David Bowie kamen, die komplett überraschen konnten, wo ich nicht wusste, was im nächsten Stück passiert. Und diesen Anspruch habe ich dann auch an Enterprises Alben, zumindest jetzt an dieses. Beim nächsten wird schon etwas anders aussehen, kleiner Spoiler. Von daher war es mir wichtig, eine stilistische Vielfalt zu zeigen, sodass der Hörer bei jedem neuen Song sagen kann, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Also ich muss natürlich als Metalhead dem ersten Teil klar widersprechen, also ich freue mich gerade, wenn ich bei dem Stück weiß, ich kriege die ganze Packung Metal-Songs. Da erwarte ich ja auch nichts anderes. Das ist ja, wie soll ich mal sagen, wie bei Sportwagen. Da erwarte ich auch nicht, dass ich, wenn ich einen Ferrari kaufe, dass da eine Anhängerkupplung bei
ist. Ja, klar.
Aber ich weiß, was du sagen willst und das ist ja auch in Ordnung. Andere Sache ist, wie ist das mit den Erscheinungszyklen? Das ist ja nun schon eine Weile her. Das letzte Album ist, glaube ich, auch so 3-4 Jahre her. Wann entscheidest du, jetzt könnte man mal wieder was rausbringen?
Ehrlich gesagt, wenn es nach mir ginge, würde ich Einzelsong-Veröffentlichungen ausschließlich machen. Sprich, wenn ein Song fertig ist, hochladen, zur Verfügung stellen, wäre für mich eigentlich die schönste Form, weil es auch den Schaffensprozess am besten dokumentiert.
Digital-Singles gibt's doch. Kannst du doch auch.
Ja, aber als ich das mal im Rahmen einer Veröffentlichung von, es war der Relaunch der Anti-Crisis-Website, genau. Da habe ich diesbezüglich mal den Vorschlag gemacht an die Fangemeinde, ey, wie sieht's denn aus? Würdet ihr das auch schätzen, wenn einfach, sobald ein Song fertig ist, wenn der veröffentlicht wird, es gab einen Aufschrei. Also, da brach ein Shitstorm über uns herein. Das war vom Feinsten, denn aus irgendwelchen Gründen bevorzugen die Leute anscheinend die Darreichungsform als Album.
Es kann natürlich dann einem sehr schnell passieren, dass man über irgendetwas so wegkommt oder es verpasst. Und natürlich als Sammler will man ja, wenn es irgendwie geht, keinen Song verpassen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr peinlich wäre. Ja, und du, vor 5 Jahren, das Stück war geil und nicht gehört oder so.
Genau.
Ja, man kann alles elektronisch sichern, aber trotzdem, ich kann es verstehen. Es ist schön, wenn man so eine Sammlung hat. Vor allen Dingen hat es, das habe ich ja jetzt beim Vorhören gehabt, wenn man sich das dann mal so im Zusammenhang anhört. Da wird dann natürlich noch mehr Schuh draus, als wenn ich stückweise zwischen anderen Titeln immer mal häppchenweise Antichrises kriege. Ne?
Klar, und von daher war es für mich auch kein Problem zu sagen, okay, wenn ihr das unbedingt so haben wollt, mir selbst ist es egal, denn für mich ist der Schaffensprozess des Stücks am wichtigsten. Mhm. Die Veröffentlichung, das ist nur noch Beiwerk im Grunde genommen.
Wenn man so digital arbeitet wie du, dann würde sich ja natürlich auch das Thema Video ganz gut anbieten, weil wenn man nicht live auftritt, kann ich mir aber schon vorstellen, dass das ein oder andere, sagen wir mal, bildliche dann schon irgendwie vielleicht vermittelt werden soll. Wie ist das bei euch?
In dem Bereich sind wir nur sehr wenig tätig. Bislang hat Ayuma selbst in Eigenregie das eine oder andere Video rausgebracht. Aber wir betreiben das nicht wirklich oder forcieren das entsprechend, denn wir sind Musiker. Wir sind nicht Bildgestalter oder Filmgestalter. Und um ein gutes Video zu machen, muss man richtig tollen Aufwand betreiben. Ja. Und unsere Zeit ist nur begrenzt und die stecken wir tatsächlich lieber in das Kreieren von Musik, als in diese ganzen Dinge, die mit Promotion drumherum zu tun haben.
Weil du das gerade sagst, ihr seid Musiker und steckt dann die Energie dann lieber in die Stücke. Wie sieht das denn aus? Ich meine, ihr seid ja beide ja nicht, wie du schon sagst, davon abhängig und lebt davon. Also das heißt, nimmt man sich da jeden Tag und sagt so, das ist jetzt die goldene Stunde, wir gehen mal ins Studio, oder geht ihr so nach dem Motto, ich habe gerade eine Idee für ein tolles Riff oder... Wie stelle ich mir das vor? Wie macht ihr das?
Letzteres. Sprich, wann immer uns die Inspiration packt und wir Ideen haben, fangen wir an zu arbeiten. Das ist ja das Schöne, wenn du nicht bei einem Label bist. Die Erfahrung hatten wir in früheren Tagen gemacht. Da hast du plötzlich diesen Zeitdruck. Es werden Studiotermine gebucht, die Plattenfirma will dich auf Tour schicken, danach willst du sofort ein neues Album haben. Ob du die Zeit hattest, die Inspiration für ein neues Album, steht auf einem völlig anderen Blatt. Und deshalb hat man ja auch bei vielen Bands diese klassische Entwicklung. Das erste Album ist noch Bombe, weil da ist das Material über Jahre gewachsen. Beim zweiten Album haut's auch noch hin, da kann man auf das alte Material zurückgreifen. Und spätestens beim dritten Album, das dann das Do-or-Die-Album ist, da müsste man mit neuen Songs kommen. Und wenn die Bands allerdings gnadenlos auf Tour geschickt wurden, um die Sache zu promoten, dann hatten die keine Zeit mehr, um neues Material zu schreiben. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wo auch viele Bands scheitern und kein vernünftiges drittes Album mehr zustande kriegen.
Also das heißt, dass Sid hier sagen kann, jede digitale Veröffentlichung, die wir machen, ist wirklich ein von uns rundum abgesegnetes, sattes, fettes Endprodukt.
Genau. Und deshalb können wir auch so eine Stilvielfalt anbieten, denn letztendlich sitzt uns keine Plattenfirma im Nacken, die auf ein Zielpublikum aus ist, wo sie eben sagen, hey Leute, das könnt ihr nicht machen, ihr könnt nicht einen Punk-Song wie St. Materiana auf einem Album bringen und danach kommt dann eine sanfte Liebesballade wie Forever and a Day. Das geht nicht zusammen.
Also ich fand schon.
Aber da sind wir ja, ja, ich auch.
Da sind wir ja genau bei dem Punkt. Ja, Sid, wir können und wir sollten uns auch noch öfters unterhalten. Also ich glaube, 8 Jahre vom letzten Interview offiziell zur Scheibe bis jetzt ist ziemlich lang. Etwas früher sollte es denn vielleicht doch wohl werden. Ich freue mich aber, dass du Zeit hattest und dass du auch den Hörern mal ein bisschen erklären konntest, so was im Hintergrund bei solchen Sachen ablaufen. Dafür sage ich schon mal schönen Dank und wir hören uns.
Und ich danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und auch den Hörern fürs Zuhören. Und ich verspreche hoch und heilig, bis zum nächsten Album wird es nicht mehr so lange dauern.
to turn away at last. She wore sadness like a crown. As I saw her floating down, your mind's been led astray. And the poor child was bound to pay. All your regrets won't set you free. A little girl is all I see. At night and in your dreams, all your life's burst that bare seams. No, you didn't hear her plea. A little girl is all I see. With the moon and the stars in the night.